Wiederholung, Wiederholung.
Herbst, da mach Geschichten. Monatsrückblick.
Radio frei.
Hallihallo und herzlich willkommen zum Monatsrückblick für den Monat Dezember. Mein Name ist Katrin und Monatsrückblick für den Monat Dezember bedeutet natürlich auch, wir haben ein neues Jahr und ich wünsche natürlich allen erstmal ein gesundes neues Jahr. Das alte Jahr ist vergangen und trotzdem schauen wir nochmal zurück auf den Dezember und auf einige Beiträge, die im Dezember hier bei Radio Frei gelaufen sind. Musik gibt's natürlich auch, unter anderem aus der Sendung Musik Challenge. Die hat sich im Dezember auch ganz dem Abschied verschrieben und wird euch einen Song präsentieren, der in dieser Sendung zu hören war am 29. Dezember.
Radio.
Seit 30 Jahren gibt es in Erfurt den Seniorenbeirat, ähnlich wie Ortsteilräte oder auch das Schülerparlament dürfen dort SeniorInnen bestimmen bzw. anfordern, auffordern, was sie für Sorgen haben. Roland Richter, der ist schon viele Jahre Vorsitzender, wurde auch jetzt wiedergewählt für den Erfurter Seniorenbeirat und was er so zu berichten hat aus dem Seniorenrat und warum er sagt, wir brauchen mehr Mitbestimmungsrechte in städtischen Ausschüssen, das erfahrt ihr im Beitrag vom 20. Dezember.
Montagsgespräch. Wir reden übers Älterwerden. Nicht nur Carsten und ich, der hier an meiner Seite steht, sondern wir reden darüber mit jemand, der das ehrenamtlich macht, der nämlich Vorsitzender vom Seniorenbeirat ist. Roland Richter, gerade frisch wiedergewählt worden. Und wir sagen erstmal Hallo, Herr Richter.
Hallo, schönen guten Tag.
Wir haben uns ja mal gefragt, Carsten und ich, und da fängt es schon an, ich weiß nicht, wie Ihr Selbstverständnis ist, der Begriff des Senioren, ob der noch so zeitgemäß ist. Es ist völlig okay, wenn man den verwendet, auch beim Seniorenbeirat, aber ich kenne viele Leute, die sagen, ich bin kein Senior, ich bin vielleicht über 60, aber das macht mich so alt. Wie sehen Sie das?
Ja, Senior ist ja so ein unbestimmter Rechtsbegriff, sage ich mal, der so eigentlich definiert, dass man alt geworden ist. Und alt ist ja heute was anderes, wie es früher war. Also mit 60 ist man meiner Ansicht nach heute nicht alt. Hm. Alt wird man vielleicht, wenn man 80, 90 oder sowas ist. Aber mit 60 sind die meisten, die ich kenne, rüstig, mobil, wollen noch was erleben, wollen die Welt kennenlernen und so weiter. Deswegen ist Senior so ein Begriff, den wir eigentlich auch nicht sehr ungern verwenden. Und wir sagen auch nicht, ist zwar ein Begriff, der noch in der Satzung und im Gesetz steht, aber der eigentlich die älteren Menschen heute gar nicht mehr so richtig beschreibt.
Hm. Beschreiben wir mal Sie, wie alt sind Sie denn?
Also ich bin 68 Jahre alt, ich bin verheiratet, ich habe 2 Kinder, 4 Enkelkinder, 4 bin vor 2 Jahren ausgeschieden. Ja, ich werde noch diesen diesen Monat Urgroßvater. Also Sie sehen, es ist eine stattliche Entwicklung schon. Und ich fühle mich eigentlich noch gar nicht so, wie man früher so gesagt hat, Urgroßvater, das war ja schon fast das Lebensende, so was man so gesagt hat. Aber ich fühle mich neulich noch fit. Und deswegen habe ich mir, wo ich vor 2 Jahren oder bevor ich ausgeschieden bin, was gesucht, um auch noch ehrenamtlich weiter aktiv zu sein.
Wo sind Sie denn ausgeschieden? Was haben Sie beruflich gemacht?
Also ich habe mal im Baugewerbe gelernt, Baufacharbeiter, war dort einige Zeit tätig. Und
hier,
bin
hier in Erfurt?
Hier in Erfurt,
ja, sind am
Wohnungsbaukombinat.
Wohnungsbau beim WBK.
Beim WBK, ja, ja. Genau, in der Wintersleben Landstraße war damals die Berufsschule.
Ja. Ach, da haben Sie auch gelernt. Sie sind Ur-Erfurter Puffbohne?
Ja, richtig. Voll in Erfurt geboren, die ganzen Jahre hier gewesen.
Ja, ja. Das ist, also, Erfurt ist Ihre Stadt?
Erfurt ist meine Stadt. Ich liebe Erfurt. Ich finde, Erfurt ist wunderschön.
Und da sind wir schon so fast so ein bisschen im Thema drin. Vielleicht können wir da so langsam reinkleiten. Nämlich die Frage, Sie sind dann in Rente gegangen vor 2-3 Jahren. Und haben Sie sich da vorher zum Beispiel schon einen Plan gemacht und umgesehen, was es an Betreuungsangeboten gibt, und so, aber wo man hingehen kann, das, weil viele fallen ja erstmal in so ein Loch, wenn sie ihren Beruf verlieren und Rente gehen.
Genau. Also ich war schon immer ein bisschen ehrenamtlich aktiv, muss ich sagen. Man macht ja ein bisschen was oder was, man will noch ein bisschen. Und ich hatte mir dann überlegt, wenn du aus dem Berufsleben aussteigst, muss irgendwas bleiben. Und da habe ich mich dann im Seniorenbeirat sozusagen beworben über. Man kann ja aus verschiedenen Gründen in den Seniorenbeirat kommen, über Organisationen, über Verbände, über Vereine, die dort jemanden schicken, über die Fraktionen, die im Stadtrat sind, die können Vertreter schicken. Und da habe ich mich eben auch schicken lassen über eine Fraktion im Stadtrat. 2019 habe ich dann im Seniorenbeirat angefangen, völlig unbeleckt. Ah. Und bin dann gleich zum Vorsitzenden gewählt worden. Hm.
Sie sagen es jetzt so nebenbei, man macht ja so ein bisschen was. Also Sie wollten damit sicher sagen, dass Sie sich gesellschaftlich engagieren, was tun, für die Gesellschaft vielleicht auch was zurückgeben. Das sagen Sie jetzt so selbstverständlich, aber selbstverständlich ist das doch nicht. Die meisten ziehen sich doch ins Private zurück. Oder waren schon so. Warum engagieren Sie sich? Also Sie könnten ja auch sagen, ich kümmere mich um die Enkel, jetzt bald um die Urenkel und um die Kinder und was weiß ich, um den Garten und so und sonst was und machen Reisen. Und nee, Sie geben sich das. In Gremien zu sitzen, in Sitzungen zu sitzen, die Stadt auch zu, also repräsentieren ja dann auch, sind ja sozusagen das Sprachrohr auch mit für die Senioren und Senioren. Warum machen Sie das? Was treibt Sie an?
Ja, das sind verschiedene Gründe. Erstmal ist es das Aktivsein. Ich denke, wenn man nur für bestimmte Bereiche nur noch in der Familie aktiv ist, dann geht irgendwas verloren. Man muss aktiv sein, dass man sozusagen im Bereich geistig bleibt, dass man immer rege ist, dass man immer bereit ist. Also das war so die eine Entscheidung. Und die andere Entscheidung war, dass ich, was ich schon gesagt habe, meine Stadt sehr liebe und mit meiner Stadt verbunden bin und eigentlich der Stadt was zurückgeben will.
Und das ist ja so, wir sind jetzt ja noch so in diesem allgemeinen Teil. Ich kann mir vorstellen, dass Sie auch antreibt, dass man konkret Politik machen kann, konkret was umsetzen kann. Sie werden ja zum Beispiel mit unserem neuen Oberbürgermeister Andreas Horn ab und zu im Gespräch sein. Wie ist das?
Ja. Vielleicht mal kann ich mal ein bisschen mal zurückgehen. Ich war mal ein paar Jahre, als ich noch so zwischen 30 und 45 war, war ich ein paar Jahre auch Mitglied im Jugendhilfeausschuss der Stadt Erfurt. Also sehen Sie schon, auch damals schon aktiv im Jugendbereich. Und dann habe ich mir gedacht, wo ich ins Alter komme, musst du auch für diese Gruppe eigentlich, wenn du selber dabei bist, was tun. Und deswegen sozusagen in den Seniorenbeirat. Und das hat natürlich viel mit Politik zu tun. Denn wir haben ja eine gewisse Aufgabe, wir sind ein ehrenamtliches Gremium, wir beraten die Stadtverwaltung und die Politik, also die Fraktion im Stadtrat.
Und werden Sie richtig gesehen, buchstäblich? Weil ich habe gesagt, vor 30 Jahren ist der Seniorenbeirat gegründet worden. Ich glaube, das war unter Manfred Ruge, da war das noch so kein Thema. Da war das immer noch so, diese Einstellung, glaube ich zumindest, war damals jünger. Aber Leute werden alt und gehen nicht mehr aus dem Haus. Ich überspitze jetzt ein bisschen. Also haben Sie das Gefühl, dass dieses Thema ältere Menschen in der Stadt Erfurt jetzt richtig angekommen ist? Oder muss man da immer noch was für tun?
Also theoretisch müsste es ja längst angekommen sein. Der Seniorenbeirat ist ja 1994 in der Stadt Erfurt gegründet worden, war der erste Seniorenbeirat in den neuen Bundesländern, muss man noch mit dazu sagen. Und hat natürlich dann in 30 Jahren schon was erreicht. Aber man darf nicht stehen bleiben. Es wird ja auch vergessen. Man muss immer wieder neu anfangen. Erstens ändern sich ja politische Realitäten. Es gibt neue Fraktionen, es gibt neue Stadtratsmitglieder. Wie man sagt, nach vielen Jahren des, der verschiedenen zwei Oberbürgermeister, Herrn Rugo und Herr Bausebein, haben wir jetzt Herr Horn, es gibt neue Chefs der Stadtverwaltung, und man muss das Thema immer wieder einbringen. Und man muss kämpfen um dieses Thema.
Also das heißt so richtig Nerven, also so eine richtige Nervensäge sein, hartnäckig sein, aber mit dem Charme, den Sie haben, Sie sind ja irgendwie, die bleiben noch freundlich in der Auseinandersetzung. Ist das was, also zumindest ist mein Eindruck, was ein bisschen verloren gegangen ist, ja der sportliche, der positive Streit. Nicht nur Nöle und sagen, was all die da oben in der Stadt und da haben sie doch wieder, ist doch alles Mist, sondern positiv sportlich streiten, ist das so eine Maxime, die Sie unterschreiben würden?
Ja, aber ich will ja sagen, ich bleibe nicht nur manchmal ruhig, ich kann ja beißen. Das gehört auch mit dazu. Man muss auch manchmal was ansprechen, was unangenehm ist für die Fragen.
Aber das meinte ich ja, das Streiten lernen, sagen, oftmals gehen ja Menschen Konflikten aus dem Weg, weil sie sagen, ach, na ja, erstens, man kann sowieso nichts machen, ich will mich auch nicht anlegen, ich will mich auch nicht streiten, das ist ja unangenehm, wir sind ja so harmoniesüchtige Menschen, aber diesen Streit, was Sie sagen, auch mal klar was zu sagen, braucht es in diesen Zeiten?
Ja, den braucht es in den Zeiten, unbedingt, das muss sein. Ich kann das mal ein Beispiel nennen, wir wollen seit ein paar Jahren, vielleicht schon 10, 15 Jahre, versuchen wir, in die Ausschüsse des Stadtrats zu kommen. Wie gesagt, wir können ja Stellungnahmen abgeben, Empfehlungen, die landen dann bei der Verwaltung oder bei den Fraktionen, da wird drüber beraten, aber in den Entscheidungsprozess selber sind wir da nicht eingebunden.
Ah, das heißt, das ist wichtig,
in den Ausschüssen zu sitzen. Wenn der Stadtrat die Ausschüsse des Stadtrates oder der Stadtrat beschließt, dann sind wir außen vor.
Das wollte ich jetzt, oder wollten wir gerade nachfragen. Also Empfehlung ist ja so ein schönes Wort für unverbindlich, ne? Das genau. Ist der Trick. Also man muss einfach mehr Macht bekommen, höre ich daraus.
Richtig. Und deswegen wollen wir mehr Mitbestimmungsrechte. Das Thüringer Senioren- und Mitwirkungsgesetz sagt dies eigentlich aus, aber dort steht drin, die Mitglieder des Seniorenbereichs können als sachkundige Bürger in die Ausschüsse kommen. Können ist ja wieder so ein Begriff. Wer will, ja, wer nicht will, macht's nicht. Und darauf kämpfen wir seit Jahren darum, dass wir als Seniorenbeirat dort als sachkundige Bürger in die Ausschüsse kommen. Da sind wir mal abgespeist worden. Es gibt ja Mitglieder aus den Fraktionen, die bei euch sind. Da sind viele in den Ausschüssen. Die können euch dort mit vertreten. Aber das ist immer so. Wir sind ja ein unabhängiges, ehrenamtliches Gremium. Wir vertreten nur die Senioren und Senioren. Wir vertreten nicht die Fraktionen, nicht die CDU, die SPD, die Linke oder was ist. Wir vertreten ja nicht die Seniorenorganisation. Wir vertreten die Senioren der Stadt Erfurt.
Aber das ist ja auch keine homogene Gruppe, oder? Also die Senioren, genau. Da gibt's ja Unterschiede. Allein schon in den örtlichen, in den ländlichen Ortsteilen sind ja andere Interessenlagen als woanders. Das heißt, das ist ja heterogen. Die Problemlage ja auch. Also sie haben eine riesen Liste. Es geht um barrierefreies Wohnen. Es geht um seniorengerechte Stadtplanung, Gesundheitsversorgung, Riesenthema, Kultur, Freizeitangebote, Sicherheit im Alltag treibt viele um. Das öffentliche Bild überhaupt von Senioren, Senioren, also das ist dann eine fette Liste, die Sie da durchzukämpfen haben, oder?
Ja, erstmal muss ich sagen, ist es eine riesige Gruppe in der Stadt Erfurt. Wir haben ja über 55.000 in 65-Jährige. Und wir werden bis zum Jahr 2040 noch mal weiter steigen. Wir werden ein Drittel aller Bürger dann haben, die über 65 sind. Das muss man sich mal überlegen dann dabei.
Also wir eine ältere Stadtgesellschaft, also ja. Ein Drittel, das heißt da wirklich so 70.000 werden es dann sein, ja, und noch ein bisschen mehr. Und wir haben mal angefangen, 1994 waren das vielleicht 30.000 ältere genau, Menschen, genau. Die das so betroffen hat. Ja.
Nun hat der Sergei Lochthofen, mit dem wir gerade gesprochen haben, der sagt, wenn man von irgendwo auf der Welt kommt und dann nach Erfurt auf dem Anger kommt, sieht man auch, Erfurt, das ist eine Veranstaltung von Rentnern, wir sind eine sehr alte Stadt im Vergleich zum Rest der Welt. Sind wir schon eine alte Veranstaltung? Ist so, kann man jetzt darüber sich beklagen, aber es sind die Gegebenheiten.
Ja, das ist ja das Phänomen, was allgemein stattfindet, muss ich sagen, ja in vielen Bereichen in den Städten. Wir haben ja Gott sei Dank noch die Universitäten, dass wir auch junge Leute anziehen, aber es ist ja das Phänomen auch, dass die Leute älter werden und dadurch natürlich auch die ältere Bevölkerung steigt. Ich meine, wir sind in Erfurt noch ein bisschen, wenn man so vergleicht, relativ gut gemischt. Ich meine, wenn man die Städte hier wie Suhl anguckt oder was, wo schon erheblich mehr an älteren Bürgern sind, sind wir in Erfurt wirklich noch gut gemischt. Aber Sie haben recht, wir haben ja zum Beispiel sehr unterschiedliche Bereiche, wie die Stadtverwaltung ist, ob man in Mitte wohnt, ob man in den Randbezirken von Erfurt wohnt, wo man in den Plattenbaugebieten wohnt oder in den Ortsteilen wohnt, hat man ganz unterschiedliche Prämisse als Senior, was für einen wichtig ist und wo man was erreichen will.
Nehmen Sie es ruhig mal ein bisschen mit. Carsten hat es ja eben schon angesprochen, was so die verschiedenen Themen sind. Das sind 24 Menschen, glaube ich, aktuell im Seniorenbeirat. Sie müssen ja erstens Prioritäten setzen und auch, dass es eben homogener wird. Da sind Sie ja, das haben Sie mit uns gemeinsam als Moderator ja auch gefragt. Ja. Wie machen Sie das?
Naja, indem wir regelmäßig sozusagen mit den Fraktionen Gespräche führen, regelmäßig mit der Stadtverwaltung Gespräche führen. Wir haben also regelmäßig im Monat Gespräche mit den Oberbürgermeister. Wir haben regelmäßige Gespräche mit dem Leiter des Sozialamtes, den Herrn Schellenberg. Also wir sind da immer im Gespräch, um dort auch was zu erreichen. Das ist natürlich ein Prozess, der immer sehr langsam vonstatten geht. Das kennen Sie ja selber. Das hat mit Haushaltsmitteln und allem zu tun, was da ist, um was zu erreichen, um was zu schaffen. Sie haben selber angesprochen, wir sind ja jetzt im Gespräch wegen den Sensorenpass. Das war bei Ihnen ja auch schon ein Thema. Da können wir vielleicht auch noch mal dazu reden.
Unbedingt.
Aber ich will mal sagen, wie gesagt, wir haben unterschiedliche Bereiche. Wir müssen Senioren, gerade in den Plattengaugebieten, ist es so, dass die Senioren so unentdeckt, so allein leben. Da ist wieder die Frage des Einsamkeits ganz stark geprägt, wo wir versuchen müssen, das zu ändern, was dort Einsamkeit ist. In den Ortsteilen haben wir das, was Sie schon angesprochen haben, Mobilität, Einkaufszentren. Also können die Senioren dort noch mobil sein? Wie oft fährt dort der Bus? Was kann man dort ändern, wenn der Bus so wenig fährt? Kann es nicht einen Fahrdienst geben? Das haben wir schon auch schon seit Jahren angesprochen in der Stadt. Oder könnte es eventuell gerade in den Bereichen dort mehr Bürgerhäuser geben, dass die Leute sich einmal dort treffen? Nicht nur die Seniorenclubs, die wir in der Stadt Erfurt haben.
Jetzt steigert er sich rein. Jetzt kommen Sie aber voll auf Betriebstemperatur.
Sie sehen, das sind
ja, aber das ist ja interessant. Was sind denn so die Themen, wo Sie auch mal sich richtig erregen? Und was regt denn die Leute auf? Was steht auf der Liste ganz oben, was die Leute vielleicht auch ärgert oder wo ein großer Veränderungsbedarf in der Landeshauptstadt Erfurt für Senioren ist?
Also wir haben nicht was so sozusagen riesig ist, wo wir sagen müssen, das müsste jetzt sofort geändert werden. Das sind immer so stückweise, sage ich mal. Wie gesagt, wo viele sich aufregen, ist das, dass in der Stadt Erfurt Senioren für ihre Lebensleistung nicht gewürdigt werden. Also ich will mal sagen, wenn man andere Städte sieht, ich war längst erst in Norwegen, egal wo ich da war, in welcher Stadt ich war, bin ich in Museen oder in Kultureinrichtungen gegangen, dort gab es überall Seniorenermäßigungen, sag ich mal, ganz zwanglos gab es die.
Aber um das mal zu sagen, um mal hier konkret zu werden, jetzt bin ich mit einem Rentenausweis zum Beispiel jetzt im Museum gehe, kriege ich da Ermäßigung oder komme ich kostenlos rein? Weil es gibt ja schon einiges, auch für die Bäder kommen Sie ja auch mindestens ermäßigt rein.
Es gibt ein paar Sachen, wo man hier Ermäßigung bekommt. Im Museum ist das zum Beispiel möglich. Aber es gibt viele Sachen, wie gerade was EGA ist, was Zoopark ist oder was, da gibt es keine Seniorenermäßigung.
Oder auch extern Kino, ne? Ich glaube,
im Kino großen nicht, Kino nicht. Genau, so ist es. Also da fehlt das absolut mit Seniorenermäßigung.
Aha, also heißt die Anerkennung der Lebensleistung hier ist raus. Auch monetär anerkennen, sagen, okay, nicht jeder Senior lebt in Altersarmut, aber das ist natürlich ein Problem. Aber dennoch zu sagen, ja, ich kann als Senior, möchte ich irgendwo günstig rein, ich möchte eine Anerkennung. Anerkennung auch Geschichten.
Es hat ja zweierlei, Anerkennung der Lebensleistung und Teilhabe am kulturellen, gesellschaftlichen Leben. Je mehr ich teilnehmen kann. Ich mache das mal am Beispiel der EGA fest. Die EGA hat immer gesagt zu uns, wenn wir dort gesprochen haben mit der Leitung oder mit den Stadtwerken als der Träger der EGA, na, man kann sich doch eine Jahreskarte kaufen, die ist vergünstigt. Ja, aber als Senior, eine Jahreskarte ist ein Haufen Geld, was ich dafür ausgeben muss.
Und dafür, dass man nur zweimal vielleicht zur EGA geht, lohnt sich's dann nicht?
Genau. Lohnt sich das dann, die Jahreskarte für den Senior? Wenn ich Kinder habe und viel gehe, dann lohnt sich die Jahreskarte vielleicht für eine Familie. Aber für den Senior lohnt sich die nicht. Oder man sollte dann, es gibt da Ermäßigung, wenn ich mit Kindern gehe. Also sollte der Senior ja jedes Mal, wenn er auf die EGA geht, seine Enkel sozusagen mitnehmen. Das war immer so die Argumentation. Aber gerade EGA ist doch so, wo man flanieren kann, wo man gehen kann, wo man sich mit Leuten treffen kann, ist da was ganz Schönes. Und da wird immer gesagt, wenn wir dort 10, 20 Ermäßigungen gehen, dann kostet das so und so viel im Haushalt. Nee, wenn es 10, 20 Ermäßigungen gibt, geht der Senior vielleicht nicht einmal hin, sondern geht in 3, 4 Mal hin. Und das bringt der EGA sogar Geld an Eintrittspreisen ein. Aber das in den Köpfen reinzukriechen, das ist ganz, ganz schwer.
Nun haben wir ja seit Juli einen neuen Oberbürgermeister. Wir haben seinen Namen schon ein paar Mal erwähnt, Andreas Horn von der CDU. Und der hat ja gesagt, es soll einen Seniorenpass geben. Ne? Sie sind da dichter dran an dem Thema. Wie ist denn jetzt der Stand der Dinge? Wird es das geben, dass man mal rundum...
Also Herr Horn ist ein ganz starker Verfechter davon, muss ich sagen. Der jetzige Oberbürgermeister, der will das unbedingt durchbekommen. Wir sind zurzeit in einer Arbeitsgruppe, da ist auch ein Jombeirat drin. Es wurden jetzt alle Einrichtungen des Familienpasses angeschrieben, ob sie sich vorstellen kann, was sie dort machen können. Also wir wollen ja nicht nur die Einrichtungen haben, die es von der Stadt gibt, sondern wir wollen auch alle privaten Träger, die es gibt, sozusagen mit ins Boot bekommen. Also wie gesagt, Kinos, ob das ein Fitnessstudio ist oder alles Mögliche, was so sein könnte. Und die sollen jetzt ihre Vorschläge bringen. Danach soll dann sozusagen der Seniorenpass wollen. Und wir wollen es ja nicht so, er soll zwar ähnlich wie der Familienpass sein, aber wir wollen ihn natürlich einfach gestalten für den Senior. Nicht mit irgendwelchen großen Anträgen, ich muss erst irgendwas holen, sondern es muss ausreichend sein, der Personalausweis, dass ich über das Alter bin, 65, und dass ich in der Stadt Erfurt wohne. Nur dafür soll es das geben.
Das heißt, die Kritiker sagen ja, Rabattheft gegen Einsamkeit kann das helfen. Das ist ein Anfang, das ist nicht Lösung aller Probleme, aber es ist ein Ding, was wichtig ist. Ist ja nicht ganz billig, also die im Nachtragshaushalt sind irgendwie 400.000 Euro dafür vorgesehen, aber wahrscheinlich nicht nur für den Seniorenpass, oder?
Doch, theoretisch erstmal nur für den Seniorenpass. Was dann drin enthalten ist in den Seniorenpass, ist erstmal noch nicht so richtig klar.
Das ist jetzt aushandlungsfähig.
Es gibt ja jetzt viele Vorschläge auf dem Tisch, die Tisch liegen. Ich denke, mit Bürgerhäusern und sowas oder Seniorenclubs dort Geld zu verbringen, ist gut. Zum Thema Einsamkeit muss ich sagen, natürlich muss es da Projekte geben gegen Einsamkeit. Wir haben ja das Projekt Agathe, das haben Sie sich ja auch schon öfters berichtet, das zurzeit nur in Stadtteilen ist und nicht flächendeckend. Das muss ja eigentlich flächendeckend ausgeführt werden. Was nicht so ist, was jetzt im Gespräch ist, den Seniorenpass sozusagen für das Thema Einsamkeit zu verwenden. Ich denke, das muss ein extra Projekt werden. Also ich kann den Seniorenpass, der einfach gestaltet werden soll, nicht dazu verwenden, um zu sagen, jetzt derjenige, der im Haushalt ist, will eine Haushaltshilfe haben und die soll dann darüber bezahlt werden. Da muss ich einen Träger haben, der das dann macht, oder muss eine Nachbarschaftshilfe haben. Da müssen wir ein Projekt engagieren. Da ist der Seniorenpass sofort offen dabei, wo wir sagen, wir machen ein Projekt Nachbarschaftshilfe, wie es in anderen Städten und Kommunen gibt, in Erfurt. Aber nicht über den Seniorenpass, sondern extra. Das gestalten wir extra, wo wir versuchen, viele Ehrenamtliche mit ins Boot zu kommen. Aber auch die Stadtverwaltung muss da natürlich auch mit ein paar Mittel locker lassen. Aber unabhängig vom Seniorenpass. Das kann nicht über den Seniorenpass laufen.
Das ist ganz interessant, wenn Sie sagen, es gibt zwar jetzt in anderen Städten, gibt es so Städte, wo Sie besonders hinschauen? Das macht man ja immer in der Regel. Also die da schon vorbildlicher sind, gibt es das? Oder machen Sie einen Mix aus verschiedenen Städten?
Ja, wir haben ja regelmäßig in Kontakt mit anderen Städten. Wir haben seit Jahrzehnten zum Beispiel Kontakt mit dem Seniorenbeirat in Mainz, wo wir regelmäßig hinfahren.
Partnerstadt.
Genau, Partnerstadt. Wir haben aber jetzt zum Beispiel auch, morgen kommt der Seniorenbeirat aus Osterloh-Scharmbeck zu uns von der Küste hier und besucht uns und will da erfahren, was wir hier machen und was sie hier machen. Wir hatten den Seniorenbeirat aus Wismar da gehabt. Die sind hierher gekommen, haben uns angeguckt, unsere Arbeit, und haben über ihre Arbeit erzählt. Und da nimmt man ja immer was mit. Und dann sind wir regelmäßig ja auch bei der Bundesorganisation für Seniorenorganisationen, beim Digitalpakt Alter, und erfahren auch dort, was andere Kommunen so machen. Also wir sind da regelmäßig in Kontakt, und da kann man immer natürlich das Positive rausnehmen, versuchen, das auf hier zu übertragen.
Das heißt, noch ein paar Strategien, wie man was durchsetzt. Das ist ja im Grunde politische Lobbyarbeit, die Sie machen. Also Lobbyarbeit ist ja per se nichts Schlechtes, wenn sie transparent offen ist. Sie werden ja nicht von irgendeiner Interessensorganisation bezahlt, sondern Sie machen das, weil Sie es aus Leidenschaft machen, oder kriegen Sie irgendwo Geld her?
Wir kriegen Fördermittel.
Ja, ich meine, Sie kann Sie persönlich?
Nein,
das
wir kriegen nichts. Also das alles, was wir machen, ist ehrenamtlich.
Es gibt bezahlte Lobbyisten, und dann gibt es die, die es aus Leidenschaft machen oder aus Interesse. Und Sie sind ein unbezahlter Lobbyist. Sie sind eine Lobbyorganisation, ein Lobbyist für die älteren Menschen. Könnte man das so sagen?
Genau.
Aber Lobby,
die Interessenvertretung, so oder wenn Sie Lobbyisten sagen, der älteren Menschen hier in Erfurt.
Ja, Interessenvertreter klingt irgendwie besser als Lobbyisten. Aber es ist im Grunde das
Gleiche. Aber es ist das Gleiche.
Ja.
Das war natürlich nur ein Ausschnitt aus dem Gespräch mit Roland Richter, Vorsitzender des Seniorenbeirates. Wenn ihr den ganzen Artikel lesen und hören möchtet, dann geht auf radiofrei.de.
business that is criminally vulgar on the Sunday of nothing in particular. You shut your mouth, how can you say I go about things the wrong way? I am the sun and the air of a shyness that is criminally vulgar. I'm the solid air of nothing in particular. You shut your mouth, how can you say I go about things the wrong way? You'd like to go. You could meet someone who really loves you. So you go and you stand on your own, and you leave on your own, and you go home and you cry and you want to die.
In Thüringen soll die Bezahlkarte eingeführt werden. Man sagt dazu, die soll deswegen eingeführt werden, um unter anderem zu verhindern, dass Asylsuchende zum Beispiel das Geld in ihre Heimat schicken, zu ihren Familien, was sie bekommen, aber auch, um es nicht falsch zu verwenden. Was bedeutet falsch verwenden? Auf jeden Fall ist diese Bezahlkarte laut dem Flüchtlingsrat Thüringen rassistisch und sie stigmatisiert die Menschen. Und es gibt nach wie vor ja auch schon viele Probleme mit der Bezahlkarte, die gar nicht überall, überall irgendwie möglich ist zu benutzen. Und zivilgesellschaftliche Initiativen haben das auch so gesehen, dass die Bezahlkarte rassistisch ist und haben solidarische Tauschaktionen ins Leben gerufen. Dafür wurden sie auch mit einem Preis, nämlich dem Leuchtturm, ausgezeichnet. Und was das alles bedeutet und warum der Flüchtlingsrat sagt, die Bezahlkarte ist rassistisch und stigmatisiert, Das erfahrt ihr im Beitrag vom 17.12.
Heute vor einer Woche wurde in Erfurt der diesjährige Leuchtturmpreis des Thüringer Flüchtlingsrats verliehen. Ein Preis für Engagement für Geflüchtete. Und eine, die mir da jetzt mehr zu erzählen kann, ist Nur Al-Subi vom Thüringer Flüchtlingsrat, die ich am Telefon habe. Hallo Nur.
Ja, hallo, grüß dich.
Ich habe schon kurz versucht, es geht um Engagement bei diesem Preis. Kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, was dieser Preis genau zeigen will und welche Arten von Engagement bisher so ausgezeichnet wurden?
Ja, also dieser Preis symbolisiert die Anerkennung für konkretes, oft unsichtbares Engagement, das Geflüchteten Orientierung und Unterstützung bietet. Dieser Preis wird seit 2007 im Namen des Flüchtlingsrats Thüringen jährlich am Tag des Flüchtlings den Leuchtturmpreis verliehen, um Menschen zu ehren, die sich kontinuierlich für die Rechte und das Wohlergehen von Geflüchteten einsetzt. Und es richtet sich an Personen, die ihre Zeit ehrenamtlich engagiert haben, um eigene Mittel zu investieren, um die Lebenssituationen von Geflüchteten nachhaltig zu verbessern. Mhm. Und diese Vielfalt hat in diesem Jahr die Solidarische Tauschinitiative verdient. Genau.
Genau, diese Initiativen, die tauschen Gutscheine gegen Geld. Was steckt hinter diesem Gutschein bzw. dieser Bezahlkarte? Das hängt ja irgendwie mit zusammen. Worum geht es da genau?
Genau, also es wird in Thüringen eine Bezahlkarte für Geflüchtete eingeführt, also so Geflüchtete, die noch Asylbewerber, Asylbewerberinnen sind, sind von diesem System betroffen. Das heißt, sie dürfen kein Bargeld bekommen. Sie bekommen ihr Geld regelmäßig einmal im Monat auf einer Karte, diese Bezahlkarte. Und dürfen Maximum bis 50 Euro Bargeld dazu bekommen. Diese Aktion beschränkt ihre Lebensbedürftigkeit. Und für uns ist dieses System komplett rassistisch. Durch die Gegenarbeit oder durch die solidarische Arbeit von der Seebrücke Jena, Seebrücke Erfurt und Qualibri Kreiz haben sie eine solidarische Aktion geschafft, den Geflüchtete unterstützt und einen Teil ihrer Freiheit und ihrer Grundrechte zurückgibt.
Vielleicht noch mal ganz kurz, was sind denn die Gründe dafür, dass diese Bezahlkarte eingerichtet worden? Was sagt denn die Politik, warum das irgendwie gut und richtig und wichtig ist?
Also es wird davon erzählt oder begründet, dass Geflüchtete ihr Geld nach Hause schicken oder Geflüchtete ihr Geld falsch im Alltagsleben benutzen. Inwiefern falsch bedeutet, das kann ich leider nicht befassen, weil zum Beispiel für Gruppen konnte Alkohol ein Problem sein, wo es aber für andere Menschen ein Recht ist, oder zum Beispiel, also ja, andere Mittel wie Drogen, Haschisch etc. Also das waren die Begründungen und das sind meiner Meinung nach Vorurteile, die Menschen einfach beschreiben, und durch diese Vorurteile das Leben und die Teilhabemöglichkeiten von dieser Gruppe sehr beschränkt. Also selbst die Behauptungen sind so rassistisch, um ihr Leben komplett zu beschränken. Jetzt ein Beispiel aus der Praxis: Ein Mann, der seine Familie, seine Frau und 3 Kinder in der Türkei hinter sich gelassen hat. Er wollte eigentlich seine Familie mit etwas Mittel unterstützen, etwas kleines Geld im Monat in der Türkei zu schicken, dass sie einfach ihres Alltagsleben noch ermöglichen. Das ist ihm aber nicht mehr möglich. Also die Familie soll sich von nichts ernähren. Er darf hier das Geld nicht im Bar bekommen, aufgrund dieser Vorurteile. Und das ist ja sehr problematisch.
Wenn jetzt die Leute diese Bezahlkarte haben, wie funktioniert das denn? Können die damit überall einkaufen oder sind die da beschränkt auf bestimmte Läden oder so?
Sie sind sehr beschränkt. Also sie dürfen nicht bei Märkten kaufen, wo die Märkte schon diese Bezahlkarte annehmen, zum Beispiel bei Rewe, Lidl, Aldi und so weiter. Aber das beschränkt wirklich die Lebensbedienungen sehr. Jetzt auch andere Beispiele von der Praxis. Eine Familie, die Kinder in der Schule hat, die Kinder benötigen Geld für eine Gruppenaktivität oder Taschengeld für eine Klassenfahrt. Und die Familie, die Eltern haben diese Geld nicht, wenn sie jetzt zum Beispiel 2-3 Kinder zu Hause haben. Und das missbraucht das Kindeswohl und die minimalen Rechte von Kindern, wenn sie selbst Grundrechte nicht gleich bekommen, wie alle anderen Kindern aufgrund von einfach rassistischem System. Also man muss sagen, dieses System ist nicht neu in Deutschland. Das hat Deutschland einmal probiert und war nicht erfolgreich. Aber heute wollen sie das nochmal probieren.
Ich erinnere mich auch noch an die Gutscheinsituation vor vielen Jahren. Auch damals gab es schon Tauschaktionen, dass die Gutscheine gegen Geld getauscht wurden. Nun ist so eine ähnliche Idee wieder realisiert worden. Du hast vorhin schon so ein paar Initiativen genannt, die das machen. Wie funktioniert das denn? Also wie kann man diesen Tausch machen?
Initiativen versuchen, also haben sich solidarische Gruppen und Initiativen, also wie die Seebrücke Jena, Seebrücke Erfurt und Aktionsbündnis Kolibri in Greiz organisiert. Und sie führen unter sogenannten Gutscheinaktionen, also Tauschbörse. Sie kaufen die mit der Bezahlkarten, was Asylbewerberinnen bekommen, kaufen sie damit Gutscheine in Geschäften wie bei Rewe, Lidl etc. Und diese Gutscheine tauschen sie oder verkaufen sie gegen Bargeld ein. Und das Bargeld stammt dann von solidarischen Unterstützerinnen, die im Gegenzug die Gutscheine erhalten. Mhm. Also jetzt zum Beispiel in Erfurt gibt es die Seebrücke Erfurt organisiert ist, dass sie mit den Bezahlkarten Gutscheinen kauft und die Gutscheine werden dann an solidarischen Bürgerinnen weitergekauft und das Bargeld wird dann zurück an die Menschen, die mit ihren Bezahlkarten diese Gutscheine gekauft sind. Ist sehr komplett,
ja.
Sehr großartige Arbeit, die wir einfach nur unterstützen müssen und anerkennen lassen.
Also im Prinzip kann ich als nicht betroffene Person mir so einen Gutschein holen. Ich gehe damit ganz normal mein Essen einkaufen und das Geld, was ich sonst ausgegeben hätte, gebe ich an der Tauschstelle dann an die Geflüchteten, die damit dann frei machen können, was sie wollen.
Ja, genau.
Ja,
ganz genau. Ich kann mich an einem Beispiel erinnern, der wirklich wichtig ist zu erwähnen. Bevor diese Tauschinitiative ins Leben gerufen sind, waren Asylbewerberinnen in Thüringen davon betroffen und bei einem Edeka hat ein Mann mit der Bezahlkarte einfach Wasserflaschenkisten gekauft. Er ging raus, hat sie geleert und hat die Flaschen gegen Münzengeld getauscht, weil und das schmerzt, das ist wirklich sehr traurig, aber es zeigt auch deutlich, wie wichtig das Bargeld sein kann.
Mhm. Wenn ich jetzt Politikerin wäre, die dieses Gesetz mitgemacht hätte und die Idee der Bezahlkarte richtig finde und ich bekomme jetzt mit, dass hier getauscht wird, dann wäre ich natürlich wütend und so. Gibt es von politischer, rechtlicher Seite da irgendwie Aussagen dazu, dass sie das gar nicht, dass man das nicht machen darf? Oder ist das so eine Grauzone und das ist völlig rechtlich okay?
Also von politischen haben wir keine negative Rückmeldungen gehört oder bisher noch nicht mitbekommen. Aber auf unsere Instagram-Kanäle werden häufig Kommentare von Menschen geschrieben, wie zum Beispiel, ihr missbraucht den Gesetz, weil ihr arbeitet gegen den Gesetz. Mhm. Oder ihr unterstützt Kriminellen ihre Kriminalität weiter oben zu können. Oder also solche ähnliche rassistische Kommentare. Ja, oder zum Beispiel, ja, die Bezahlkarte ist überhaupt nicht rassistisch. Sie führt einfach dazu, dass man Kontrolle über Geflüchteten oder Flüchtlinge bekommt, als wären ja geflüchtete Menschen zweite, dritte Klasse von Menschen oder kleine Kindern, die immer nur unter Kontrolle bleiben müssen. Mhm. Und das ist komplett falsch. Das entspricht gegen die Menschenrechte, entspricht gegen die Möglichkeit zur Teilhabe an gesellschaftlichen Aktivitäten von Geflüchteten. Also wenn sie das Gefühl vom Anfang an, von das Ankommen in Deutschland bekommen, sie sind nicht willkommen, sie sind immer unter Kontrolle, dann werden sie werden vieles in sich verlieren, also viele schöne Gefühle in sich verlieren und werden sich nicht vertrauen, mehr in dem öffentlichen Raum zu sein. Selbst durch die Bezahlkarte, also sie stigmatisiert diese Menschen, wenn sie jetzt im Kaufland stehen, die Menschen dafür und die Menschen danach und selbst die Kassiererin dürfen erfahren, dass diese Menschen Asylbewerber sind. Das entspricht gegen den Datenschutz dieser Menschen und entspricht gegen ihre Würde. Genau.
Die Stellen, wo getauscht werden kann oder die Initiativen, du hattest schon welche genannt, Erfurt, Jena und Greiz, sind das die Orte, wo das derzeit passiert und weißt du, ob das gut angenommen wird? Also wie viele Menschen machen da mit? Ist das eher so ein Tropfen auf den heißen Stein und es braucht doch aus eurer Sicht noch viel mehr Orte oder ist das schon ein ganz, ganz guter Anteil?
Also die Tauschaktion betrifft Asylbewerberinnen aus ganz Thüringen, von Obermehle bis nach Greiz. Und es wird sehr gut angenommen, weil die Menschen einfach diese Aktion von Herzen brauchen. Und die, wie gesagt, also diese Tauschbörse könnte ein Stück Freiheit wieder an die Betroffenen wieder zurückgeben. Also Orte, wo die Gutscheine getauscht werden können, gibt es in Jena, in Erfurt und also an festen Orten, an Cafés, in Erfurt wie bei der Nilo Café. In Jena, leider kann ich die Namen des Cafés jetzt nicht sofort erinnern. Diese Aktion, ja, die Seebrücke Jena, Seebrücke Erfurt versuchten bei ihren Veranstaltungen thüringenweit diese Aktion zu ermöglichen, aber leider gibt es noch keine feste Orte für ganz Thüringen, wo das machbar ist. Es braucht natürlich, das brauchen Menschen in Thüringen und das versuchen die Initiativen zu verwirklichen.
Wenn ich mich informieren will, wo das geht, wie mache ich das denn am besten? Gibt es irgendwo eine Übersicht oder kann ich bei euch anrufen oder wie bekomme ich mehr Informationen?
Ja, also bei uns auf der Webseite bei der Flüchtlingsrat gibt es bei der aktuellsten News Übersicht zur Praxis der Bezahlkarte in Thüringen und auf die Instagram-Kanäle von der Seebrücke Erfurt, Seebrücke Jena oder auch auf unseren Flüchtlingsrat-Kanal. Da findest du die meisten oder alle Informationen dazu und wirst auf alles Neue, auf den weiteren Verlauf gehalten.
Sehr genau. Gut. Letzte Woche war die Preisverleihung. Es gibt diesen Leuchtturm auch als Objekt, oder? Das ging ja diesmal an mehrere Initiativen. Wie habt ihr das organisiert? Wie war der Abend? Hast du noch mal so zwei, drei Eindrücke für uns, wie das gelaufen ist?
Also das war wirklich ein sehr gemütlicher, warmer Abend. Ich bin ja selbst, ich komme selbst nicht aus Thüringen und war eines Tages als Geflüchtete hier, die häufig von Diskriminierungen betroffen war, einerseits von der Regierung, andererseits von der Gesellschaft und der Alltagsrassismus. Und ich bekam immer Gedanken in mir, ich muss Thüringen verlassen und ich muss wegziehen. Das Leben hier ist schwer. An diesem Abend hatte ich das Gefühl oder die Bestätigung, dass es doch nicht falsch war, dass ich immer noch in Thüringen lebe. Weil diese tollen Menschen, die in Thüringen gibt, die diese Aktion geschafft haben und andere Aktionen ins Leben gerufen haben, braucht Thüringen und sie machen unser Leben einfacher. Auch wenn ich von dieser von der Tauschaktion nicht betroffen bin, trotzdem bekomme ich so Beruhigung in mir, dass ich doch in menschlicher, solidarischer Gesellschaft lebe, wo ja das Menschenwohl darauf geachtet wird, auch wenn es nur von Aktivistinnen und nicht direkt von der Regierung. Ja, also ich bin von diesem Abend sehr glücklich rausgegangen. Thüringen ist mein Zuhause und in diesem Zuhause habe ich tolle Menschen, tolle Familie, die mich und Menschen, alle Menschen hier gut begleiten und gut aufgenommen haben.
Um auf kleine Lichtblicke aufmerksam zu machen, verleiht der Thüringer Flüchtlingsrat jedes Jahr den Engagementpreis Leuchtturm. Das hat er auch letzte Woche getan. Über die Preisträgerinnen und den Hintergrund habe ich mit Nur Al-Subi vom Thüringer Flüchtlingsrat gesprochen. Nur, ich danke dir und viel Kraft für die weitere Arbeit.
Vielen Dank.
Feuer ist mein Haar und deine Hand ist Kerosin. Atmosphäre glüht, hey Mann, lass uns gehen. Ich zeig dir, wie ich tanz und deine Augen spielen Musik. Guck mich nicht so an, Mann, komm, lass uns gehen. Wir werden sehen. Dieses Feuerwerk will keine Feuerwehr. Wir werden sehen, wir werden sehen.
Monatsrückblick.
Radio frei.
Und damit willkommen zurück zum Monatsrückblick für den Monat Dezember. Mein Name ist Katrin und hier geht's weiter mit den Beiträgen, die uns im Dezember erfreut haben.
Wer kennt sie nicht? Die Erfurter Herbstlese. Schon seit vielen, vielen Jahren gibt es sie. Und mehr als ein Jahrzehnt prägte Monika Rettig die Erfurter Herbstlese. Und zum Beispiel fielen auch in ihre Ägide die Saison der populärsten Lesereihe, nämlich vor 7 Jahren. Da kamen mehr als 17.000 Menschen zur Herbstlese. Wer auch oft mit Monika Rettig gesprochen hat und auch jetzt diesmal mit ihr über ihren Abschied, das war Reinhard Hucke.
Wir lernen jetzt diesen Jonas Heidbrink und sein Innenleben näher kennen und ich freue mich sehr, dass das die Buchpremiere ist.
Eine gute Einführung ist schon so etwas wie die halbe Miete vor einer Buchlesung. Monika Rettig weiß das und macht sich vorher daher ganz konkret Gedanken.
Also für mich ist eine gute Einführung einfach ein Stück weit eine Hinführung zu dem Buch. Meistens sind es ja Bücher, die wir vorstellen, zu dem Thema. Und dass sozusagen gleich eine Verbindung entsteht zwischen Publikum und demjenigen oder derjenigen, der auf der Bühne steht und dem, was dann eben inhaltlich auch kommt. Und deswegen vermeide ich es eigentlich, dann immer so ganz lange die Vita der Autoren oder Autorinnen zu referieren, weil ich glaube, das kennen viele, sondern ich versuche so eine inhaltliche Hinführung, natürlich auch eine Würdigung des Gastes, den wir auf der Bühne haben, zu leisten. Und ja, ich muss mich da schon sehr gut vorbereiten. Ich bin jetzt nicht so das Genie, das so einfach aus der Lameng, um es mal locker zu sagen, sich auf die Bühne stellt und was erzählt. Ich muss mir das wirklich vorher gut überlegen und auch aufschreiben und dann eben darauf hoffen, dass mir auf der Bühne wieder alles einfällt.
Auch der Vereinsvorsitzende der Erfurter Herbstlese, Dirk Löhr, weiß die rhetorischen Fähigkeiten von Monika Rettig sehr zu schätzen. Für ihn sind vor allem zwei berufliche Eigenschaften von Monika Rettig entscheidend.
Einmal, wie wirkt sie ins Programm hinein? Und das ist natürlich fantastisch mit ihrer Kenntnis über den Stand der Literatur heute, über die Situation in den Verlagen, die Autoren. Da ist sie absolut up to date. Da kann man sich auf sie völlig verlassen, dass sie da nichts aus dem Blick verliert. Das ist also das eine, wie sie literarisch ins Programm reinarbeitet. Und das zweite ist, wie halt mit den Menschen umgeht. Und da meine ich auf der einen Seite die Mitarbeiter und auf der anderen Seite das Publikum. Und da wird man bei beiden Gruppen kaum jemanden finden, der sich da irgendwie beschweren kann. Gerade beim Publikum ist das so, wenn man sieht, mit welcher Liebe und Akribie sie alleine die Begrüßungen der Autoren und Autorinnen vorbereitet. Ich kann mir im Moment sehr schwer vorstellen, wie wir das kompensieren können, wenn sie nicht mehr da ist. Also in dieser Qualität, dieses Entree zu den Veranstaltungen, das ist ja schon immer so ein kleines Kunststück für sich. Und auch viele von den Autorinnen und Autoren sind ja hellauf begeistert bis berührt, wie sie da vorgestellt werden.
Noch ist Monika Rettig ein halbes Jahr im Amt und hat nun noch mit den Vorbereitungen für die kommende Frühlingslese zu tun. Fürs gedankliche Abschiednehmen bleibt da wenig Zeit, sagt Monika Rettig.
Häufig genug bekomme ich das gar nicht so mit, ja, weil man eben noch so drin ist in der Arbeit und es alles so ist wie immer. Aber ich muss mir das selber immer wieder sagen, ja, das war jetzt dein letztes Mal, dass du das oder das gemacht hast. Ist schon komisch, aber eigentlich bin ich noch so in diesem ganzen Ablauf drin, dass mir das selber, glaube ich, noch nicht so bewusst ist.
In all den Jahren hat Monika Rettig ganz unterschiedliche Autorinnen und Autoren kennengelernt. Manchmal war sie auch mit ihnen nach den Lesungen noch essen. Im Rückblick gibt es einige Höhepunkte zu nennen.
Zum Beispiel habe ich lange daran gearbeitet, dass Hertha Müller zur Herbstlese kommt. Sie war vor meiner Zeit schon einmal da. Da hatte sie auch noch nicht den Literaturnobelpreis. Das war eine kleine Veranstaltung, das weiß ich aus der Geschichte der Herbstlese. Aber ich wollte sie eben gerne auch in meiner Zeit, wenn ich das so sagen darf, da haben. Und als das dann geklappt hat, und das war auch wirklich ein sehr beeindruckender Abend, das hat mich sehr gefreut und war sehr erfüllend. Die Abende mit Matthias Brandt sind immer einmalig. Also der gehört ja jetzt auch zu den Stammgästen. Oder jetzt aktuell natürlich die Abende mit Iris Wolf und Daniela Krien. Einfach zwei Frauen, die in der Art schon, wie sie auch erzählen über ihr Schreiben und das, was Schriftsteller sein für sie bedeutet, unheimlich beeindruckend, mal abgesehen von den tollen Büchern. Also das sind immer wieder Erlebnisse, die einem natürlich auch bleiben und wo ich dann jetzt zum letzten Mal, ja, alles zum letzten Mal, wo ich dann schon mit Bedauern denke, so in der Form wirst du das dann nicht mehr haben, auch so nah dran, ja. Das ist dann natürlich schon auch traurig.
Bis Mitte nächsten Jahres wird Monika Rettig noch in Erfurt leben. Dann kehrt sie in ihre Wahlheimat Frankfurt am Main zurück. Irgendwann im Juni werden wir sie dann also noch einmal vor einer Lesung wie gewohnt hören. Und dann ist wirklich Schluss.
Und jetzt darf ich Sie natürlich bitten um Ihr sehr herzliches Willkommen, um einen großen Applaus für Heinz Strunk.
Missstände im Bereich Kultur, vor allem die prekäre Personalsituation im Bereich Kulturförderung, sind schon seit längerer Zeit bekannt. Es gibt einen Willen zur Veränderung, aber es muss natürlich auch umgesetzt werden. Wie ist das möglich mit so wenig Personal und was kann man tun? Die Ständige Kulturvertretung Erfurt, die SKV, vertritt die Belange der freien soziokulturellen Szene der Stadt und sie spricht darüber in einem Beitrag vom 11. Dezember.
Ja, erstmal schönen guten Morgen, Lisa.
Hallo.
Schön, dass du hier bist. Wir wollen heute über die prekäre Personalsituation im Kulturbereich